HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Gegen 16:45, also zum Zeitpunkt des Spitzenbedarfs, flackerten auf einmal die Kontrolllampen. Die Zeiger der Messskalen fingen an zu tanzen und ich bekam 4 Alarmrufe von unseren Außenstellen.
Wir sitzen hier jetzt schon 2 Stunden fest und nichts passiert.
In der Redaktion fiel alles aus. Das Licht, die Fernschreiber, die Schreibmaschinen, die Sprechanlage, die Fernsehapparate.
Wie schwerwiegend die Störung wirklich war, zeigen vor allem die Meldungen aus Frankreich. Dort waren, ebenso wie in Italien, zeitweise 5 Millionen Menschen ohne Strom. Man spricht vom schlimmsten Stromausfall seit 30 Jahren.
Die indischen Fernsehsender überbieten sich mit Meldungen. 12 Bundesstaaten sind betroffen, nein 15, nein 18. Die Hälfte Indiens hat keinen Strom.
Plötzlich in der Dunkelheit verschwanden New York und sein riesiges Umland, wie vom Erdboden verschluckt. Und ich dachte, entweder ist da unten etwas Schreckliches passiert, oder es passiert gleich etwas Schreckliches.
Und das Schreckliche beginnt meist harmlos. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind gerade nach Hause gekommen. Ja, jetzt gerade. Ein bisschen verschwitzt, es war ja ein heißer Tag heute, und Sie wollen eine erfrischende Dusche nehmen, sich anschließend einen Sundowner mixen und Ihre Lieblings-CD auflegen, was ja ein schöner Einstieg ins Wochenende wäre. Das geht aber nicht. Aus der Dusche kommt kein Wasser, im Kühlschrank sind die Eiswürfel geschmolzen und Musik können Sie auch nicht hören, weil die Anlage keinen Strom hat. Was machen Sie dann? Rufen Sie bei der Feuerwehr an? Oder bei Ihrem örtlichen Stromlieferanten auf der Hotline? Da ist aber die Leitung tot. Wie reagieren Sie dann? Oder wollen Sie sich das lieber nicht vorstellen? Wir eigentlich auch nicht. Und trotzdem tun wir es in den nächsten 55 Minuten, denn es kann sehr wohl auch in Deutschland geschehen, was bisher noch so weit weg passiert. Wie diese Woche in Indien, wo wegen Stromausfall über 500 Millionen Menschen von jeder Energieversorgung abgeschnitten waren. Mehr Menschen ohne Strom, die zwischen Malaga und Murmansk leben. Ziemlich unvorstellbar. Und doch Wirklichkeit. Als wir die Berichte unserer Korrespondenten in den vergangenen Tagen hörten, war natürlich die naheliegende Frage, kann sowas auch bei uns passieren? Ach nee, wir sind doch nicht Indien. Ja, aber in Deutschland, wo gerade ein hochkomplexer Umbau weg von der Atomenergie hin zu alternativen Energien stattfindet, ist da nicht das Risiko für Stromausfälle höher? Ach Quatsch, solche Ängste schürt doch nur die Atomindustrie. Wirklich? Schüren wir Panik, wenn wir Szenarien betrachten, die sich schon ganz konkret mit einem solchen möglichen Unfall beschäftigen, dem Blackout in Europa? Das machen Fachjournalisten ja schon längst. Und auch Risikospezialisten an Universitäten, natürlich auch Katastrophenschutzbehörden der Länder und ja auch private Sicherheitsfirmen. Und wenn man sich in deren Expertisen einliest, ist die Antwort ganz eindeutig. Nein, das ist keine Panikmache, sondern Vorbereitung auf einen Fall, der jederzeit auch bei uns eintreffen kann, nicht nur in Indien. Dort gehören zwar Stromausfälle zu den immer wiederkehrenden Zumutungen des Alltags, aber was diese Woche mit den Menschen geschah, das gab es in der Geschichte noch nie, in diesem Ausmaß. Sandra Petersmann, ARD-Korrespondentin in Delhi, wie haben Sie das zusammen mit den Indern überstanden?
Ich kann es tatsächlich nur von Neu-Delhi aus beurteilen, aber stellen Sie sich vor, Sie sind in einer asiatischen Megametropole und dann fallen auf einmal alle Ampeln aus. Der Verkehr hier ist ohnehin schon jeden Tag ein Chaos. Ampeln sind gemeinhin Verhaltensvorschläge. Dennoch merkt man dann, wie wichtig diese Verhaltensvorschläge sind, denn auf einmal stand hier wirklich alles still und das auch zu Zeiten, wo ansonsten nicht so ein Megastau ist. Hier in Delhi gibt es ja auch ein sehr großes Metronetz und auf einmal fuhr die Metro nicht mehr. Da waren dann viele hunderttausend Pendler gestrandet. Die Metro steckte tatsächlich teilweise im Tunnel fest. Die Menschen mussten dann aus den Tunneln und aus den Stationen evakuiert werden. Fahrstühle blieben stecken. Krankenhäuser mussten auf Notbetrieb umschalten, wenn es denn einen Generator gab. Und auch wir hier im ARD-Studio haben das natürlich hautnah zu spüren bekommen. Bei uns waren die Spannungsschwankungen ganz erheblich. Mal war das Licht an, mal war es aus, mal sprang der Generator an und mal sprang er aus. Und dann lief er tatsächlich tatsächlich 10 Stunden am Stück. Das merkt man daran, dieser riesige Dieselgenerator steht oben auf dem Dach, der macht natürlich Vibrationen und das spürt man dann bis unten im Studio.
Hatten Sie denn Wasser? Denn auch Wasserpumpen brauchen ja Strom.
Wir hier in dem Gebiet, in dem wir leben, in Jorbak, das ist ein sehr bevorzugter Stadtteil in Neu-Delhi, wir hatten Wasser, was aber daran liegt, dass wir eine Wasserpumpe auf dem Dach haben, die eben auch über unseren Generator betrieben wird. Das heißt, da ist das Wasser dann gesichert. Aber in weiten, weiten Landesteilen hängt das natürlich zusammen. Ist der Strom weg, ist dann kurze Zeit später auch das Wasser weg. Und das ist natürlich dann bei Temperaturen. Wir sind hier in der größten Sommerhitze. Der Monsun ist viel zu spät und regnet nur sehr spärlich, 46 Grad. Wenn dann das Wasser auch noch weg ist, das ist dann fast die größere Last für die Menschen.
Aber was Sie gerade beschrieben haben, zeigt doch, wer wohlhabender Inder ist oder jedenfalls genug Geld hat, der kommt durch Stromausfall besser durch, zum Beispiel mit Dieselgeneratoren. Das können sich ja die Slumbewohner nicht leisten. Winkt Indien das einfach so durch?
Na, die Inder winken das nicht so durch. Das hat diesmal schon zu ganz, ganz massiven Angriffen, vor allen Dingen in den Medien geführt, auf die Regierung, auf die staatlichen Stromversorger. Man darf aber hier in Indien eins nicht vergessen. Es gibt ohnehin viele hundert Millionen Menschen, die überhaupt gar nicht an das staatliche Versorgungsnetz angeschlossen sind. Das heißt, ob wir hier einen Mega-Stromausfall haben, der das halbe Land betrifft oder nicht, kriegen diese Menschen im Zweifelsfall gar nicht mit, weil sie ohnehin nicht dranhängen. Die haben halt keine Steckdosen. Und alle anderen müssen mit Energierationierung leben. Hier ist es immer so, dass stundenweise der Strom abgeschaltet wird, dass der eine Strom hat und der andere nicht, dass der eine Stadtteil gerade den Stromfluss genießt und der andere nicht. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Strom ist hier ganz klar, wie übrigens Wasser auch, eine Geldfrage. Und wer sich einen Dieselgenerator leisten kann, der ist derjenige, der wirklich gesicherten Strom 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche haben kann. Wobei dann natürlich ins Gewicht fällt, dass der Diesel sehr, sehr teuer ist. Und das schlägt natürlich dann zu Buche. Wie Sie sehr richtig sagen, ist für viele Slumbewohner oder auch für kleinere Unternehmer, die dann am Generator hängen und damit ihre Geschäfte und kleinen Betriebe betreiben, kaum zu finanzieren.
Also für die indische Regierung sind doch solche Stromausfälle, das ist ja nicht der einzige, den wir in dieser Woche gesehen haben, oder die Inder, hochnotpeinlich. Was tut sie denn, um solche Wiederholungen zu vermeiden?
Na, erstmal geht das übliche Spiel los. Wir gründen einen Arbeitskreis. Und es ist jetzt eine Untersuchungskommission eingesetzt worden, die eben analysieren soll, wie es genau zu diesem Dominoeffekt kommen konnte, dass die 3 großen wichtigsten Versorgungsnetze des Landes alle gleichzeitig ausfallen. Des Weiteren ist es so, dass sich die betroffenen Bundesstaaten gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben und da ein großes Spiel in Gange ist. Du bist mehr schuld, als ich schuld bin, denn Tatsache ist, es ist zu diesem riesen Mega-Stromausfall gekommen, weil gleich mehrere Bundesstaaten viel mehr Strom aus dem Netz abgezapft haben, als ihnen vertraglich eigentlich zusteht. Das hat dann diesen Dominoeffekt ausgelöst. Aber es ist so, seit seiner Unabhängigkeit, also seit 1947, gibt es eine riesige Energielücke in Indien, die eine große Wachstums- und Entwicklungsbremse ist. Das Land konsumiert permanent 10% mehr Energie, als es produziert. Und jetzt stellen Sie sich vor, Frau Sauter, wir haben hier ein riesen Bevölkerungswachstum. Es soll, wenn die Experten recht behalten, in etwa 20 Jahren mehr Inder als Chinesen geben. Diese Menschen wollen Strom. Außerdem erlebt Indien seit etwa 2 Jahrzehnten eine rasante industrielle Entwicklung. Auch das bedeutet, da muss mehr Strom her. Die Pläne sind da. Die indische Regierung sagt, das machen wir mit neuen Atomkraftwerken. Wir werden neue Kohlekraftwerke bauen. Das alles steht schon lange im Raum, aber kurzfristig hilft das natürlich nicht. Kurzfristig hilft nur der Appell an die Verbraucher und an die Netzdisziplin der Bundesstaaten, die an diesen Versorgungsnetzen hängen.
Ja, aber hat nicht auch die indische Wirtschaft Interesse daran, dass sich das recht bald ändert? Es gibt ja ehrgeizige Wachstumsziele, Planziele. Die werden sich doch mit Stromausfällen nicht halten lassen.
Nee, die versuchen sich so unabhängig wie möglich zu gestalten. Die ganz großen Unternehmen hier, die haben ohnehin eigene Kraftwerke. Die sorgen für ihre eigene Energie. Man muss sich das so vorstellen, etwa 80% hier des produzierten Stroms ist in staatlicher Hand, etwa 12% ist in privater Hand. Und diese 12%, das sind eben genau die großen Unternehmen, die sich gar nicht erst drauf einlassen wollen, an irgendwelchen staatlichen Versorgungsnetzen zu hängen. Die bauen dann mit ihrem Werk gleich noch ein kleines Kraftwerk dazu. und versorgen sich gewissermaßen selber. Andere investieren auch, genauso wie wir hier als ARD, in riesige Dieselgeneratoren. Aber auch das ist richtig, es wird Druck gemacht, es wird auch aus dem Ausland Druck gemacht, denn Indien will ja nicht auf Dauer ausländische Investoren abschrecken. Ganz im Gegenteil, Indien will sich in den Weltmarkt integrieren. Indien will, dass mehr ausländische Firmen hier investieren. Und da muss also ganz, ganz dringend was passieren im Infrastruktursektor allgemein. Das heißt Stromnetze, Versorgungsnetze und auch Straßennetze. Was hier unter anderem geplant ist, um mal eine Größenordnung zu nennen: Indien plant tatsächlich, das größte Kernkraftwerk der Welt zu bauen in Jaitapur. Das ist in der Nähe von Mumbai. Wenn ich sage in der Nähe, das sind rund 300 Kilometer südlich. Aber das passiert eben nicht über Nacht. Und bis es soweit ist, muss, glaube ich, hier zunächst mal wieder das Heft des Handelns von der Politik in die Hand genommen werden. Denn was wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass die Koalitionsregierung sich gegenseitig blockiert, weil sich die Parteien gegenseitig blockieren. Niemand schaut auf das große Ganze. Alle schauen nur auf ihr eigenes Klientel, auf ihren eigenen Bundesstaat. Und das lähmt dann die Entwicklung des ganzen Landes.
So zeigt sich ein Bild Indiens des Zerfalls in Strominhaber und Stromhabenichtse.
Das ist tatsächlich so, aber das ist schon so gewesen eigentlich seit der Unabhängigkeit Indiens 1947. Und ich glaube, das wird irgendwann für Indien, für die größte Demokratie der Welt, tatsächlich eine entscheidende Frage sein. Wie geht es mit diesem riesigen Land weiter, in dem es ja auch ganz große Fliehkräfte gibt und soziale Spaltungskraft gibt, wenn Indien es nicht schafft, sein Wachstum inklusiver zu gestalten und mehr Menschen mit ins Boot zu nehmen, mehr Menschen daran teilhaben zu lassen, dann glaube ich, erleben wir hier mehr Aufstände und mehr Unruhe, mehr sozialen Unfrieden, als das im Moment der Fall ist. Was mich als Europäerin sehr gewundert hat, wie ruhig die Menschen geblieben sind in diesen zwei Tagen, in denen das Land einen noch nie dagewesenen Mega-Blackout erlebt hat. Aber ob die immer auf Dauer ruhig bleiben werden, wenn sie das Gefühl haben, der Staat vernachlässigt uns, der Staat ist korrupt, der Staat sorgt nicht für uns, das wage ich zu bezweifeln.
Ein Stromausfall mit gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Folgen. ARD-Korrespondentin Sandra Petersmann war das aus Delhi. Aus der Hauptstadt einer Großmacht, die weltpolitisch noch aufsteigen will, die aber ohne verlässliche Stromversorgung absteigen wird. Und da kennen wir noch andere Mächte, denen es auch so gehen wird. Der Weltmacht USA zum Beispiel, die ein Stromnetz hat, das dem indischen erschreckend ähnlich ist. Und wenn dann dort der Blackout passiert, weiß ein Journalist plötzlich gar nicht, ob er in Delhi sitzt oder in Washington. Martin Klingst, dem Korrespondenten der Zeit, ist das unlängst widerfahren.
Es ist ein Wunder geschehen. Wir haben nach 7 Tagen wieder Strom. Erst nur 40 Minuten, dann einen halben Tag und jetzt schon 24 Stunden in Folge. Man muss wirklich von einem Wunder reden. Denn die irdischen Fähigkeiten scheinen im Hightech-Land Amerika nicht auszureichen, um die Einwohner in der und um die amerikanische Hauptstadt herum verlässlich mit Strom zu versorgen. In der vergangenen Woche erfuhren wir sehr konkret, was passiert, wenn der Staat kaputt gespart wird und die Infrastruktur verkommt. Ein tropischer Sturm hatte zwischen Washington D.C. und den Bundesstaaten Maryland, Virginia und West Virginia zahllose Bäume entwurzelt, die wiederum die überall herumhängenden vorsintflutlichen Überlandleitungen mit sich rissen. Die Stromfirma Pepco, die sich in erster Linie um das Wohl ihrer Aktionäre kümmert, war völlig überfordert und musste Unterstützung von weit her sichern. Nach 5 Tagen tauchten in unserer Straße Elektriker aus Kanada auf. Wie in einem militärischen Manöver rückten sie mit Blaulicht, schwerem Gerät, ohrenbetäubendem Lärm und einem halben Dutzend Lastwagen ein. Doch Pepco hatte es versäumt, den Kanadiern die nötigen Pläne mitzugeben, also fuhren sie unverrichteter Dinge wieder davon. Die empörten Nachbarn versammelten sich auf der Straße, fluchten und wünschten sich mehr staatliches Geld für die marode Infrastruktur. Barack Obamas Herausforderer, der Republikaner Mitt Romney, der den Staat noch weiter schrumpfen will, hatte auf der Maple Avenue für einen Moment keinen guten Stand. Unsere Bürgermeisterin eilte aufgeregt von Haus zu Haus und bot Hotelgutscheine an. 7 Tage schmorten wir auf der Maple Avenue, nur 11 Kilometer vom Weißen Haus entfernt, bei Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius. Anfangs verkrochen wir uns im Keller. Dann konnten wir nach Kanada flüchten, wo wir glücklicherweise gerade unser Visum für die Vereinigten Staaten verlängern mussten. Nach unserer Rückkehr nächtigten wir bei Freunden. Die metallenen Türgriffe im Haus waren so heiß, dass man sich daran verbrannte. Nahrungsmittel aus der Tiefkühltruhe im Wert von etwa $800 landeten im Mülleimer. Als die Lichter endlich wieder brannten, legte sich die Empörung der Nachbarn. Mit stoischem Gleichmut gingen sie zur Tagesordnung über. Wie schon vor 2 Jahren, als die Stromleitungen unter Schnee und Eis zusammenbrachen und viele Bewohner der umliegenden Straßen in Turnhallen flüchten mussten.
So hat Martin Klingst, der Korrespondent der Zeit, den jüngsten Stromausfall in Washington erlebt und es aufgeschrieben, nur einer von vielen Stromausfällen. Und wir hoffen für den Kollegen, dass Helmut Schmidt, sein Herausgeber, jetzt ganz schnell den Antrag auf Bewilligung eines Dieselgenerators unterschreibt. Vielleicht macht der aber was ganz anderes. Vielleicht rät ja der Altkanzler seinem Korrespondenten in Washington zu einer ganz altmodischen Form der Krisenbewältigung. Herr Klingst, zünden Sie doch einfach eine Kerze an und lesen Sie demütig die Hymnen an die Nacht.
Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt, wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Saiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. In andern Räumen schlug die luftigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld glauben, seiner harren? Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast doch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt. Ein ernstes Antlitz sehe ich froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu mir neigt und unter unendlich verschlungenen Locken der Mutterliebe Jugend zeigt.
Novalis und seine Hymnen an die Nacht, wahrscheinlich in einem sehr dunklen Moment geschrieben. Strom gab es im 18. Jahrhundert ohnehin nicht, da war die Welt noch in eine tiefe Gruft versenkt. Aber heute ist das anders, jedenfalls stromtechnisch ganz anders. Und deshalb beschäftigen wir uns heute in HR2 Kultur der Tag mit dem Szenario, was passiert, wenn in Deutschland der Strom ausgeht. Können wir davon ausgehen, dass sowas immer nur woanders geschieht? Und da fragen wir als Ersten den Exekutivdirektor des Risk Centers an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, Professor Wolfgang Krüger. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Krüger, wir alle verlassen uns darauf, Strom ist immer und selbstverständlich verfügbar. Ist das aus Ihrer Sicht naiv?
Ach, naiv ist vielleicht ein etwas hartes Wort. Zunächst einmal ist es ja so, dass die Stromversorgung über Jahre hinweg funktioniert hat und wir haben uns daran gewöhnt, dass das System sehr zuverlässig ist. Dann wurden wir aufgeschreckt durch, was wir nennen, Stromausfälle oder Blackouts. Und die waren in den USA, dann haben wir ein bisschen gelächelt und gesagt, na ja, die da, bei uns schon nicht. Aber wir hatten auch Stromausfälle, gravierende, in den Jahren 2003 in verschiedenen Teilen Europas. In Italien waren immerhin 56 Millionen davon betroffen und es dauerte fast einen Tag, bis man die Stromversorgung wiederhergestellt hatte. Und etwas, was uns Fachleute, sage ich jetzt mal, sehr aufgeschreckt hat, war etwas, was in Deutschland seinen Anfang nahm. Im Jahr 2006, ganz harmlos, hat man dort ja eine Leitung herausgenommen aus dem System, damit ein Kreuzfahrtschiff passieren konnte. Und durch einiges, was dann falsch gemacht worden ist, haben wir in Europa ein sehr großflächiges Problem erlebt. Stromausfall über eine Stunde für etwa 14 Millionen Haushalte. Und was vielleicht noch viel schlimmer war, dass das ganze europäische Netz, was ja ein verbundenes Netz ist, kurz davor war zu kollabieren. Also wir müssen nicht in ganz große Angst gehen, aber die Haltung, naja, das wird alles schon gut gehen, da muss ich mich nicht drum kümmern, ich kann mich drauf verlassen und das auch noch blind, ist vielleicht nicht mehr ganz gerechtfertigt.
Wir Laien stellen es uns ja so vor. Es gibt irgendwo im Netz eine Störung, die stellt man fest, Fachleute gehen dahin, stellen es fest, beheben sie und dann fließt der Strom wieder. Ist das so simpel?
Ja, in vielen Fällen ist das so. Wenn das lokale Ausfälle sind, die man ja in verschiedenen Teilen auch mal erlebt hat, ist das so. Und ich glaube, dass die Fachleute dann auch schon in der Lage sind, diese Störung zu erkennen und schnell zu beheben. Aber oft haben wir etwas, was wir hier so Kaskaden nennen. Verkettungen, technisches Versagen, menschliches Versagen, sehr ungünstige Bedingungen. Und dann kann also eine Störung sich sehr schnell ausweiten und dann zu ganz überraschenden Ergebnissen und hohen Konsequenzen führen. Und dieses so im Vorfeld alles zu erkennen, das ist nicht ganz so einfach und da muss man sich dann schon ein bisschen drum kümmern, wenn man solche Ausfälle und solche Überraschungen, sage ich mal, nicht ganz ausschließen, aber zumindest minimieren möchte.
Also Stromausfälle und deren Ursachen sind oft nicht so simpel. Da hängen ja auch viele drin, die Energiefirmen, die Netzbetreiber, die Verteiler, die Politik und am Ende natürlich wir Kunden. Sind das nicht ein bisschen viel Akteure im System? Macht das Vorhersagen und Simulationen, die Sie ja ausüben, nicht wahnsinnig schwierig?
Ja, Gott. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig zu begreifen, wie das da so funktioniert. Und in der Vergangenheit funktionierte die Stromversorgung anders als heute. Früher hatte man eine Firma, sozusagen einen Verantwortlichen, der für die ganze Kette von der Erzeugung bis hin zur lokalen Verteilung zuständig war. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, dieses Monopol, was da in einigen Regionen ja dann auch herrschte, zu zerschlagen. Und heute haben wir unterschiedliche Akteure, die einen produzieren Strom, die anderen leiten und verkaufen Strom, die anderen verteilen den lokal und keiner fühlt sich mehr so richtig für das Gesamtsystem zuständig und letztlich ist dem Bürger ja egal, wo das herkommt, aber diese Verantwortung für die Versorgungssicherheit eines Landes muss dann schon die Politik übernehmen und das tut sie ja auch in vielen Ländern und sie hat dann auch wohl anerkannt, dass die Stromversorgung, das System dahinter eine sehr kritische, hochkomplizierte Infrastruktur geworden ist und dass die Menschen davon abhängig sind und natürlich auch noch andere Infrastrukturen wie unsere Informations- und Kommunikationssysteme, Transportsysteme und so weiter, nicht? Also es sind viele Akteure da, der Staat muss hier darauf achten, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist und die Bürger müssen zumindest auch ein gewisses Bewusstsein entwickeln, dass das nicht alles so automatisch läuft, nichts kostet, Gott gegeben ist.
Erläuterung von Professor Wolfgang Krüger von der ETH Zürich. Vielen Dank. H2 Kultur der Tag. Land ohne Saft, wenn's in Deutschland dunkel wird. So haben wir diese Sendung überschrieben, aus Anlass des größten Stromausfalls in der Geschichte in Indien. Kann das auch bei uns passieren? Der Exekutivdirektor des Risk Centers in Zürich hat uns klargemacht, ja, das kann schon mal passieren. Und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, vor allem mit dem Einsatz moderner Technik. Technik wie der intelligente Stromzähler. Den preisen Energiefirmen wie Sauerbier an. Aber was intelligent daherkommt, das hat auch seine Tücken und seine Schwächen, wie Udo Langenohl berichtet.
Strom ist eine ziemlich teure Angelegenheit, das ist eine Binse. Und trotzdem wollen uns Stromversorger weismachen, es sei nicht nur in unserem, sondern auch in deren Sinne, wenn wir Strom sparen. Seltsam. Kennen Sie einen Pizzabäcker, der Ihnen die dritte Spezial mit Paprika und Rucola partout ausreden will? Damit wir mitmachen beim Stromsparen und auch noch Spaß daran haben, sollen wir uns ein Smart Meter in den Keller hängen lassen. Dort, wo der Strom vom Versorger ankommt und weiter in die Wohnung geht. Weg mit dem archaischen Zähler aus Opas Zeiten, her mit IT auf der Lampenleitung.
Welche Stromfresser treiben die Rechnung in die Höhe? Der intelligente Zähler deckt es auf. So wird es möglich, zeitnah den eigenen Energieverbrauch zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Denn Energiesparen macht vor allem dann Spaß, wenn der Effekt unmittelbar zu spüren ist.
Dieses Werbevideo von RWE macht's schon deutlich. Stromsparen ist eine fidele Angelegenheit, bei der wir ungeheuer viel Spaß haben können, sofern wir ein Smart Meter im Keller haben. So ein Ding hat mit einem klassischen Stromzähler eigentlich nichts mehr zu tun. Der Zähler ist intelligent, sagen die Stromversorger. Das heißt, er zählt nicht nur sekundengenau, wann wir wie und womit wie viel Strom verbrauchen, nein, er ist auch recht mitteilsam. Er teilt nicht nur mir als Verbraucher mit, wie ich mich in meinem Haushalt mit meinem Stromverbrauch verhalte. Er sagt es auch dem Stromversorger. Und zwar ohne Zeitverzögerung unmittelbar. Das Smart Meter ist per Internet mit dem Energieversorger verbunden. Die Daten laufen nicht nur in meinem Rechner zu Hause auf, sondern auch bei meinem Versorgungsunternehmen. Moment mal, die Daten gehen übers Internet? Tja, und wenn da jemand mithört, wenn jemand die Leitung hackt? Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was zwielichtige Gestalten mit den abgeschnüffelten Daten über mein persönliches Verbrauchsverhalten anfangen könnten.
Wann wird da Strom verbraucht, sagt etwas darüber aus, ob ich zum Beispiel zu Hause bin und wann sich dann der Einbruch am besten lohnt. Also das ist natürlich etwas, wo wir auch vorsorgen müssen. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass man hier so wenig wie möglich Informationen personenbezogener Art nach draußen gibt.
Nun sagen die Stromversorger, Moment mal, das geht doch gar nicht. Die Geräte sind sicher, Hacker kommen da nicht rein. Eine Behauptung, die Spezialisten vom Fraunhofer Institut für Sicherheit in der Datentechnik längst widerlegt haben. Dem Fraunhofer Mitarbeiter Christoph Kraus gelang es mit wenig Aufwand, den Datenstrom vom Zähler zum Stromversorger mitzuhören.
Die Angriffe, die wir bei uns im Institut gefahren haben, waren alles so, dass man relativ wenig Aufwand brauchte. Also wir konnten wirklich Smart Meter in 1 bis 2 Tagen teilweise hacken, indem wir sie analysiert haben. Und die Ergebnisse darauf sind natürlich jetzt so, dass man das Ganze natürlich noch viel, viel schneller durchführen kann.
Es geht noch viel mehr, wie die Fraunhofer Forscher herausfanden. Zum Beispiel kann man mit einfachsten Mitteln nachvollziehen, ob, wann und vor allem auch was im Fernsehen angesehen wurde. Ein herrliches Profil der Nutzer.
Indem man beispielsweise schaut anhand der Hell-Dunkel-Wechsel, wie verändert sich der Stromverbrauch. Und daraus konnte man natürlich dann eine Lastkurve erzeugen und daraus dann Rückschlüsse ziehen, der Kunde hat das Programm X eingeschaltet, danach hat er in das Programm Y umgeschaltet.
Sagt Christoph Kraus vom Fraunhofer Institut. Wer im Stromzähler als Hacker sein Unwesen treibt, kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel von außen ferngesteuert das Haus vom Netz trennen, den Strom also komplett abschalten. Rosige Zeiten für Einbrecher, wenn die Alarmanlage mit einem Mausklick schweigt und die Heimstatt dunkel wird. Übrigens eine Option, die sich auch die Stromversorger offen halten. Renitenten Zahlungsverweigerern geht es ferngesteuert an die Steckdose, ein Klick und aus ist's mit dem Stromsparen. Wo da der Spaß bleibt, können die Energieversorger noch nicht so recht erklären.
Der Smart Meter, der intelligente Stromzähler, ein tolles Gerät, aber eben auch leichte Beute für Hacker. Überhaupt ist die internetgestützte IT eine der Achillesfersen der Stromversorgung, und weil das so ist, hat der österreichische Autor und Journalist Mark Elsberg darüber einen spannenden Krimi geschrieben, Blackout. Morgen ist es zu spät. Da wird der Zusammenbruch des Stromnetzes in Europa beschrieben, der Kontinent ist am Rand des Kollaps und die zuständigen Behörden sind es auch. Hier ein Ausschnitt aus einer fiktiven Krisensitzung. Der Kanzler, der Verteidigungsminister, die Innenminister und alle anderen zuständigen Behörden, sie lassen sich berichten, wie es draußen in Deutschland ohne Strom aussieht.
Wasser konnte nicht mehr verteilt und zu den Abnehmern gepumpt werden. Dadurch kommt es zu Lufteinschlüssen in den Leitungen oder diese fallen überhaupt trocken. Das führt in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer Verkeimung der Leitungen. Soll heißen, Wasser, das nun durch diese Leitungen gepumpt würde, wäre gesundheitsgefährdend. Bevor das Wasserversorgungssystem in diesen Gebieten wieder verwendet werden kann, sind umfangreiche Reinigungsmaßnahmen nötig. Diese sind zeit- und personalintensiv, werden voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Währenddessen muss die betroffene Bevölkerung weiterhin über Ausgabestellen versorgt werden. Von überquellenden Toiletten waren in den ersten Tagen des Ausfalls genügend Bilder gemacht worden, von denen sie nun eines aufrufen konnte. Einige Anwesende quittierten es mit Äußerungen des Ekels. Nicht besser sieht es mit der Entsorgung aus, fuhr Michelsen ungerührt fort. Nur durch solche Bilder konnten sie den Leuten, die selbst in den vergangenen 12 Tagen einigermaßen versorgt gewesen waren, deutlich machen, womit die Menschen im Land kämpften. Die meisten Toiletten konnten von der ersten Nacht an nicht mehr gespült werden. Zwar konnte man Wasser aus Flaschen, Regenwasser oder geschmolzenen Schnee nachschütten, doch spätestens in der Kanalisation reichte die Wassermenge nicht zum Weitertransport aus. Dadurch kam es sowohl zu Verstopfungen im häuslichen Bereich wie in der Kanalisation, die mittlerweile ebenfalls eingetrocknet sind. Hier wird es ordentliche Spül- und Reinigungsmaßnahmen erfordern, um die Systeme wieder problemlos einsetzen zu können. Die Verantwortlichen rechnen dafür, je nach Gebiet, mit wenigen Stunden bis zu ein paar Tagen, in seltenen Fällen vielleicht sogar Wochen. Bild einer Kläranlage. In der Abwasserwiederaufbereitung ist man auf kürzere Stromausfälle eingestellt. Die Hauptarbeit in den Kläranlagen leisten Bakterienkulturen. Sie sind starke Schwankungen gewohnt. Nach einer so langen Periode sind ihre Bestände aber stark dezimiert und müssen neu in die Becken eingebracht werden. Angesichts der notwendigen Menge wird das ebenfalls ein paar Tage bis Wochen dauern.
Und Sie, Marc Elsberg, haben sich diese und andere Szenen ausgedacht. Sie sind der Autor des Krimis Blackout. Morgen ist es zu spät. Guten Abend.
Guten Abend.
Bei Ihnen sind in Ihrem Krimi auch Hacker am Werk. Die manipulieren diese intelligenten Stromzähler, die uns vorhin der Kollege Langenohl geschildert hat. Sind die so anfällig?
Die gegenwärtige Generation dieser Geräte ist tatsächlich noch bis zu einem gewissen Grad ein Sicherheitsrisiko, ja, wie gerade schon in dem Beitrag erzählt wurde.
Sie schildern in Ihrem Krimi, wie man also in diese intelligenten Stromzähler reinhackt und dann fällt in Europa, auch in den USA, der Strom aus. 13 Tage ist Deutschland und sind die Nachbarländer ohne Strom. Nach der Lektüre beschleicht den Lesern die beunruhigende Gewissheit. Also der Zerfall der Normalität geschieht ganz schnell. Binnen Tagen kämpft jeder gegen jeden um letzte Nahrungsmittel, um letzte Wasserflaschen, um Benzin und Holz. Und die Politik sieht hilflos zu. Was erwarten Sie von Ihren Lesern? Wie sollen die auf so eine Lektüre reagieren?
Zweierlei würde ich denken oder würde ich mir wünschen vielleicht, oder dreierlei. Erstens, dass Sie hoffentlich ein paar spannende Lesestunden gehabt haben.
Das haben
Sie. Zum Zweiten, dass Sie vielleicht, und ich habe das auch oft schon als Rückmeldung bekommen, dass Sie jetzt zum ersten Mal wirklich verstanden haben, was die Stromversorgung für unsere Gesellschaft heute schon bedeutet und warum dadurch zum Beispiel in Deutschland die Energiewende so kompliziert ist und so schwierig ist, dass man das nicht so einfach von heute auf morgen machen kann und dass halt der Strom nicht so, wie wir es alle gewohnt sind, aus der Steckdose kommt. Und drittens natürlich, wir haben es ja schon gehört von einigen Leuten, das kann nun mal bei uns auch passieren. Und viele Leute sind inzwischen nicht mehr, da kriegt man zwar unterschiedliche Rückmeldungen, aber viele Leute, auch ich war es nicht, bevor ich mit dem Buch zu recherchieren begonnen habe, entsprechend vorbereitet für so einen Fall. Also wenn mal, sei es auch nur für 2, 3, 4 Tage der Strom größerflächig ausfällt.
Haben Sie Ihre Speisekammer schon eingelagert?
Inzwischen bin ich es. Aber ich hätte früher nicht die 12 Liter, die beispielsweise in einer Broschüre des deutschen Innenministeriums vorgeschlagen werden, pro Person eingelagert gehabt an Wasser oder Vergleichbares. Also mir hätte einiges gefehlt.
Haben Sie auch einen Dieselgenerator?
Ich wohne in einer Wohnung, da geht das nicht so leicht. Und wir sind halt nicht in Indien, wo sich das wirklich viele, die es notwendig haben, noch aufs Dach bauen können. Das kann man ja bei uns dann auch nicht so schnell und einfach machen.
In Ihrem Krimi ist das ja genau wie in Indien. Da zerfällt die Welt auch in Habende, in Wohlhabende, die ein bisschen länger durchhalten und in diejenigen, denen ganz schnell alle Fälle davon schwelmen.
Was grundsätzlich der Unterschied ist, wir haben das auch in den vorherigen Beiträgen ja schon zum Teil gehört, dass die Abhängigkeiten der einzelnen Lebensbereiche ja völlig unterschiedlich sind im Vergleich zu Indien und zu Europa. Also wenn man sich das anschaut, in Indien leben viele Leute noch überhaupt ohne Strom und selbst die einen Strom haben, sind daran gewohnt, dass er immer wieder ausfällt. Das ist ein bisschen vielleicht vergleichbar mit unseren Systemen vor meinetwegen 40, 50 Jahren, und ich meine jetzt Lebensbereichssysteme, wo man zum Beispiel seine Nahrung noch beim Nahversorger irgendwo bekommen hat, beim Krämerladen etc. pp. Das macht man heute kaum mehr. Heute holt man sich seine Lebensmittel aus dem Supermarkt und dort kommen sie aber nur hin durch lauter Prozesse, die Strom benötigen. Vom Transport wieder eine eigene Infrastruktur, über die Kühlung, dann brauche ich meistens ein Auto, um zum Supermarkt zu kommen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Lebensbereiche, Lebensmittelversorgung, Transport etc. pp. Sind heute so eng miteinander verwoben, dass wenn der Strom ausfällt, von dem die alle abhängen, gleich alle mit umfallen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem heutzutage.
Herr Elsberg, Sie werden seit Erscheinen Ihres Krimis auch von Stromfirmen eingeladen zum Vortrag. Wünschen die sich einen unterhaltsamen Pausenclown? Oder warum werden Sie eingeladen?
Zum Teil wahrscheinlich sogar. Nein, ich glaube, worum es geht, ist, dass ich mit dem Buch geschafft habe, auf relativ verständliche und einfache Art und Weise A zu zeigen, was wirklich alles die Folgen sein können. Es ist ja, da war ich mit dem Buch schon fast fertig, schon eine Studie erschienen letztes Frühjahr im Auftrag des Bundestags in Deutschland, die das auch schon sehr gut aufbereitet hat eigentlich, aber halt auf sehr studienhafte Art und Weise. Und ich habe es halt so geschrieben, dass das jedermann versteht. Einerseits und andererseits, was ich natürlich mit dem Buch auch mache, ist noch einmal eben diese Abhängigkeiten dieser ganzen Lebensbereiche von der Energieversorgung aufzuzeigen. Und das wird ja häufig in Unternehmen, ob die jetzt Energieunternehmen sind oder andere, zu wenig getan, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Wobei, da muss man natürlich auch sagen, das ist nur bedingt deren Aufgabe. Das haben wir vorher auch schon gesagt, das ist eigentlich Aufgabe der Politik natürlich, sich darüber Gedanken zu machen, über die Sicherheit des Gesamtsystems.
Marc Elsberg, Autor des Thrillers Blackout, Morgen ist es zu spät, erschienen bei Blanc Vallée. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie das lesen, werden Sie vielleicht anschließend einen Generator kaufen oder zumindest eine Palette Kerzen. Oder Sie machen es wie der Kollege Rainer Weber. Der hat wissen wollen, ehe ich selber was mache, schaue ich doch erstmal, wie bereiten sich eigentlich andere auf Stromausfälle vor? Die Bundesbahn zum Beispiel oder Krankenhäuser, machen die das richtig?
Bei Blackout übernimmt der Staat die Regie. So will es das Energiewirtschaftsgesetz. Wenn irgendwo das Licht flackert, können ganze Regionen abgeklemmt werden, um das Gesamtnetz zu retten. Der Grund? Steinkohlemeiler zum Beispiel brauchen selber Strom, um anzufahren. Ist das Netz tot, kann das 2 oder 3 Tage dauern. Über eigene Kraftwerke verfügt durchgehend die chemische Industrie. Nur produzieren sie die Energie nur ein paar Kilometer entfernt und verfügen nicht über eigene Leitungen, so sind sie wiederum auf das öffentliche Netz angewiesen. Die Deutsche Bahn kann rund 2 Stunden ohne Strom durchhalten. Die Bahntochter DB Energie bezieht 75% des Bahnstroms direkt bei Kraftwerksbetreibern und kann Fahrstrom über das bahneigene Hochspannungsnetz beziehen. Theoretisch dürfte auch den rund 2000 Krankenhäusern in Deutschland ein Stromausfall von wenigen Stunden wenig anhaben. Dank komplexer Vorschriften können die Kliniken mindestens 24 Stunden lang durchhalten. Dennoch mussten im Jahr 2010 in mehreren Kliniken, darunter in Bremerhaven und in Darmstadt-Dieburg, Intensivpatienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Bestens vorbereitet auf den Elektrokollaps gibt sich die Webwirtschaft. Bleibt der Strom aus, drehen sich etwa auf dem Dach des Rechenzentrums beim Internetunternehmen 1&1 in Karlsruhe 4 7 Tonnen schwere Schwungräder trotzdem weiter. Das Gesetz der Trägheit. Über Generatoren versorgen sie die Rechner mit Energie, 3 bis 4 Minuten lang. Danach übernehmen 5 raumfüllende Batteriepakete mit je 880 Kilowatt Leistung, die weitere 17 Minuten schaffen. Kommt dann noch immer nichts aus dem Netz, laufen auf dem Dach 4 riesige Schiffsdiesel an. Für sie hat das Unternehmen mehr als 38.000 Liter Kraftstoff gebunkert. Die 16-Zylinder-Kolosse werden permanent vorgewärmt, damit sie 15 Sekunden nach Start Strom liefern können. Aber nach 24 Stunden muss dann doch nachgetankt werden. Absolut cool gehen die Frostmacher die Sache an. In 250 Großfrosthallen werden im Schnitt 10.000 bis 12.000 Paletten mit tiefgekühlten Pommes und Pizzen aufbewahrt, mit Gemüse und Geflügel, bei minus 24 bis 28 Grad. Das sind 6 Minusgrade mehr als vorgeschrieben. Das Erste, was passiert, wenn der Strom ausfällt, ist Türen zu. Basta. Dann geht nichts rein und nichts raus. Hält eine ganze Woche lang.
H2-Kultur, der Tag, Land ohne Saft, wenn's in Deutschland dunkel wird, heute unser Thema. In Indien saßen diese Woche über 500 Millionen Menschen in eben dieser Dunkelheit und tagsüber fielen in brütender Hitze die Klimaanlagen aus. Stromausfall. Der größte bislang bekannte. Und wir alle hier wiegen uns in Sicherheit. Na, sowas kann ja hier nicht passieren. Stimmt aber nicht. Im Februar wäre es beinahe soweit gewesen. Pia Zimmermann, Umweltjournalistin in unserem Team. Was war da los?
Also es war im Februar, um den 16. Februar etwa ungefähr. Da gab es zwei Gründe dafür, warum das angeblich beinahe bei einem Blackout gelandet wäre. Die erste Ursache war ganz schlicht, die Gaslieferungen wurden gedrosselt, was vertraglich üblich ist und auch vertraglich abgesichert ist.
Das Gaslieferungen aus Russland?
Ja, genau. Das ist vernünftig auch gewesen, als man die Verträge abgeschlossen hat, weil dann kriegt man es natürlich auch billiger, klar. Ist allerdings im Moment für den Südwesten in Deutschland nicht so einfach, wie das damals zur Vertragsabschlusszeit halt möglich war, weil hier im Südwesten Deutschlands insgesamt 4 Meiler vom Netz gegangen sind, von diesen 8 Meilern, die man im vergangenen Jahr nach Fukushima abgeschaltet hat. Das macht die Lage hier im Südwesten ein bisschen eng. Ja, gut, die Österreicher haben uns aus der Bredouille geholfen, was nichts Außergewöhnliches ist, was seit Jahrzehnten üblich ist. Und übrigens machen wir das auch mal umgekehrt, haben wir im letzten Winter übrigens auch gemacht, als Frankreich mit seinem Atomstrom nicht mehr so richtig die Kälte zustande gebracht hat, also die Kälte erwärmen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Also man hilft sich da jetzt seit Jahrzehnten und es ist überhaupt kein Problem. Man hätte hier auch in Deutschland noch die Reservekraftwerke hochfahren können, das wäre bloß noch viel teurer gewesen. Es gibt aber noch einen anderen Grund und den finde ich nicht ganz unwichtig. Der andere Grund für einen anderen möglichen Beinah-Blackout war, dass angeblich die Stromhändler gezockt haben an der Strombörse oder halt um die Strombörse herum, weil da nämlich kalt, dunkel, wir brauchen viel Strom, die Preise so in die Höhe geschossen sind, dass sie 360 Euro pro Megawattstunde hätten zahlen müssen. Da hatten die keine Lust zu und haben einfach die Sache so laufen lassen, dass der Markt, also der Energiemarkt quasi in die Regelleistung reingelaufen ist. Und die Regelleistung ist immer recht preisgünstig. Und das haben die einfach zugelassen, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Das hat die Bundesnetzagentur im Nachhinein dann als Verdacht geäußert. Das ist im Moment noch in der Prüfung. Und wenn das so gewesen ist, dann ist das keine leichte Gentleman-Geschichte. Dann muss man dem nachgehen. Und es gibt jetzt einen Vorschlag, dass man sagt, also die Regelleistung ist in Zukunft halt genauso teuer wie das, was an der Strombörse gehandelt wird. Und damit wären wir aus der Nummer auch raus.
In der Energiewirtschaft sind viele Akteure zugange. Das macht es wahrscheinlich auch so kompliziert, Störungen oder Schwachstellen herauszufinden. Wir sind jetzt in einem Umbau von der Atomenergie zu regenerativen Energien. Das weiß jeder, das ist hochkomplex. Es gibt keine zentrale Steuerung. Da arbeiten viele nebeneinander. Macht das die Wahrscheinlichkeit, dass Risiken größer werden, was einen Stromausfall angeht, höher?
Also die Herausforderung ist ja noch größer. Es geht ja nicht nur darum, von der Atomenergie wegzukommen, sondern es geht ja darum, ein klassisches, ehemals wirklich gut funktionierendes fossiles Energieträgernetz umzubauen, zukunftsfähig zu machen und mit erneuerbaren Energien in die Zukunft zu gehen. Das ist nicht nur ein Austausch von Technologien. Da geht es um einen Umbau, der ökonomischer, gesellschaftlicher und auch politischer Art ist. Da muss man vollkommen anders mit einem Netz, mit einer Infrastruktur umgehen. Zum Beispiel heute gibt es ganz klar Produzenten und Verbraucher und in Zukunft wird es das in dieser Form gar nicht mehr getrennt geben. Wir Verbraucher werden in Zukunft auch Produzenten sein. Also man spricht heute schon von Prosumer. Und das ist natürlich ein Riesenumbau, der allerdings, das muss man wirklich so sagen, von den Eckpunkten und von den Säulen längst geklärt ist. Alle Studien sagen, das ist machbar, das ist überhaupt kein Problem. Und wir kriegen das auch in der Zeit hin, in der uns bis 2022 dann die Atomkraftwerke flöten gehen. Das schaffen wir, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings, der Teufel liegt im Detail. Das ist halt immer so. Und da gibt es einige Punkte, die man sehr genau und zwar genauer beobachten muss und einstellen muss, als man das derzeit tut.
Pia, bei Ihren Gesprächen mit Politikern wie den Grünen oder Energieversorgern oder Leuten aus den Ministerien,
Haben Sie den Eindruck, dass das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle spielt?
Ja.
Oder sagt man da, naja gut, Stromausfall passiert in Indien, passiert auch in den USA, aber bei uns doch nicht.
Nein, nein. Also man sagt mit Sicherheit, das, was in Indien passiert ist jetzt.
Das kann man erklären.
Das kann man schon erklären, zumindest einigermaßen. Das ist auch nicht übertragbar auf Deutschland und das weiß auch jeder. Auch das, was in den USA oder in Kanada mal passiert ist, also vor allen Dingen in den USA 2003, die haben ja 4 Tage wirklich im Dunkeln gesessen, was nicht gerade lustig war, das kann ja auch nicht passieren. Trotzdem sind, weil es ganz andere Netze sind. Die USA haben also wirklich vor einem Jahrhundert in ihre Infrastruktur investiert und haben sich in der Zwischenzeit nie wieder zukunftsfähig entwickelt. Das ist hier in Deutschland und auch in der Europäischen Union wirklich anders. Das muss man einfach schlichtweg sagen. Und die Inder sind noch lange nicht so weit, dass sie wirklich ihre Wirtschaftsdynamik tatsächlich mit ihrem Stromnetz und Versorgungsnetz auffangen können. Also das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die wir hier in Deutschland Gott sei Dank in dieser Form nicht haben. Trotzdem sind die nicht so blauäugig und sagen, das wuppen wir mal so mit links, sondern die wissen, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir hier auch haben, zumal die gesamte Welt auf uns schaut und wissen will, schaffen die das oder schaffen sie es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, dann wäre das ein unglaublicher Verlust, nicht nur an Wirtschaftskraft, sondern auch an Reputation. Und das wäre wahrscheinlich also der GAU, der größte anzunehmende Unfall, der passieren könnte.
Erläuterung von Pia Zimmermann, wenn es dunkel wird in Deutschland. Unsere Kollegin glaubt ja, das wird es nicht. Falls aber doch, dann empfiehlt sich aufbauende Lektüre im Schein der Taschenlampe, die Hymnen an die Nacht zum Beispiel.
Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun. Wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht die Dienenden, sätest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden deine Allmacht, deine Wiederkehr in den Zeiten deiner Entfernung. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere. Unbedürftig des Lichts durchschauen sie die Tiefen eines liebenden Gemüts, was einen höheren Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkünderin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe, sie sendet mir dich, zarte Geliebte, liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich, denn ich bin dein und mein. Du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich zum Menschen gemacht. Zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht werd.
Der große deutsche Dichter Novalis, auch er saß nächtens oft im Dunkeln, musste es auch, im 18. Jahrhundert gab es ja noch keinen Strom, kein flächendeckendes Energiesystem. Für uns, die wir es haben, ist die Vorstellung von erzwungener Dunkelheit ein Albtraum. Wir können es uns nicht wirklich vorstellen, nicht nur ein Leben ohne Strom, sondern überhaupt ein Leben ohne Licht, ein Leben als Blinder beispielsweise. Wie tastet man sich dadurchs Leben? Andrea Bonhagen hat versucht, das in der Dunkelkammer auf Schloss Freudenberg nachzuspüren. Und dabei geholfen haben ihr Sigrid Schwarz und der blinde Barkeeper Sebastian.
Dann gehen wir rein.
Okay. Hallo.
Jetzt wird es gleich stockdunkel. Ist schon stockdunkel.
Sebastian?
Ja. Hallo. Kommen Sie mal zu meiner Stimme, bitte.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Genau.
Guten Tag.
Guten Tag. Oh, ich führe Sie jetzt mit.
Ja.
So. Sie dürfen sich direkt auf Platz Nummer 1 setzen. Die Stühle sind imaginär durchnummeriert.
Aha.
Bitteschön.
Ah, das ist der Stuhl.
Ja,
okay.
Und ich hoffe auf den nächsten.
Ja, genau.
Ja, ist schon ein bisschen Schlag in die Magengrube, diese absolute Dunkelheit. Das ist wie ein Schlag vors Gesicht auch.
Das geht vielen Gästen so. Wenn urplötzlich der Sehsinn abgeschaltet wird, dann auch erstmal Angst kommt.
Ich bin heilfroh, dass ich hier auf diesem Barhocker, auf dem ich sitze und den ich fühle, dass ich hier meine Hand ausstrecken kann und so eine solide Tischplatte greife. Das gibt mir jetzt gerade ein bisschen Halt. Und ich hätte gern ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, muss ich sagen. Im Dunkeln ist gut munkeln, heißt das ja. Ich wüsste eigentlich ganz gerne, was das eigentlich ist, das Munkeln. Haben Sie schon mal gemunkelt?
Man kann Scherze, Blödsinn machen, ohne dass der andere einem tatsächlich sieht, wahrnimmt.
Ich muss ja sagen, mir klopft immer noch so ein bisschen das Herz eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, was mein Blutdruck dazu sagt. Dass ich so ein Glas festhalten kann, gibt mir vielleicht Sicherheit. Ja. Dann hätte ich gerne eine Apfelschorle.
Ja, ich muss die gibt. Gucken.
Ganz kurz gucken ist hier das falsche Wort, oder?
Also ihr merkt, dass es einfach Umgangssprache ist. Apfelsaftschorle habe ich leider nicht da. Ich würde empfehlen, ein Trio zu trinken. Das sind drei kleine Gläschen. Habe ich natürlich schon.
Ja, ist jetzt gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Ich bin ja wahrscheinlich schon froh, wenn ich ein Glas gefunden habe. Jetzt muss ich aber drei Gläser dann finden.
Zum Wohl.
Danke. Dankeschön. Ja, eins, zwei, drei Gläser kann ich fühlen. Die sind in so einer Art großen Reagenzglas in so einem Holzständer drin. Also es ist Wahnsinn, wie dunkel das ist. Es ist unvorstellbar dunkel, finde ich.
Stockdunkel.
Na, trotzdem eine Raumvorstellung durch die Stimmen. Aber diese Stimmen, die eröffnen so eine Dimension, so eine Weite. Dass man weiß, da hinten reden noch welche. Das offenbar geht diese Bar ja rundum.
Genau.
Also die Vorstellung, dass die Welt eigentlich nur noch aus Geräuschen besteht und aus Gerüchen, hat eigentlich auch was Schönes, finde ich.
Ja, total, ja.
Bei manchen Dingen ist es ja eigentlich auch ganz schön, wenn man die nicht sieht, bei manchen Menschen. Ja, dann probiere ich auch mal zu zahlen. Ich mache es mir total einfach und gebe Ihnen einfach irgendeinen Schein. So, das ist ein Kassenbon.
Okay.
Den können wir nochmal probieren.
Das ist ein Zehner.
Okay, wunderbar. Das ist gut, oder?
Ja. Dann gibt es 8 € zurück, die Dame. Wunderschönen Tag wünsche ich.
Dankeschön. Ich versuche nochmal in die Hand zu geben.
Dankeschön.
Genau.
Tschüss.
Vielen Dank.
Sind Sie noch hinter mir?
Ich glaube, okay. Ja, sind Sie das dann ja, ne? Und schon fühle ich mich 1000-mal sicherer. Ich bin ganz froh, dass ich das Licht wieder habe und werde auch im Licht bleiben jetzt.
Ja, auch in tiefer Dunkelheit ist Leben möglich. Es ist eben nur anders. Das war der Tag. Leben ohne Saft, wenn es in Deutschland dunkel wird, heute unser Thema. Gleich nach den Nachrichten laden wir Sie in unsere Hörbar ein. Viel Spaß und schönen Abend noch.